Am Felsensprung, Kapitel 5. Feierlis Freude. Die letzten Tage des April waren gekommen. Da war immer einer gerade das Gegenteil von dem vorhergehenden, schien einmal die Sonne recht hell und warm, so zogen am folgenden Tage umso dunklere und dichtere Wolken daher und gossen ganze Ströme in dem schon so hoch angeschwollenen Wetterbach hinunter. Aber heute war es, als ob kein Schatten und kein Wölklein mehr am Himmel und auf der Erde zu finden wären. Draußen, auf der Bank, im strahlenden Sonnenschein, saß das Feierli und schaute mit hellglänzenden Augen bald zu dem blauen Himmel auf, bald zu dem sonnenbeschienenen, sprudelnden Wasser nieder. Eine hellstrahlende Freude leuchtete aus seinem Gesicht, so dass der Jos, der eben gelaufen kam, in froher Verwunderung ausrief: »Was hast du, Feierli? Bist du auf einmal wieder ganz gesund?« »Oh, jetzt habe ich etwas gefunden, Jos, das ich tun kann. Oh, wenn ich dir's nur sagen könnte, aber ich will dir lieber noch nichts sagen. Es würde doch vielleicht jetzt noch nicht so sehr freuen, aber nachher, oh, dann freut es dich umso mehr.« Jos machte die Augen fragend weit auf. »Ist es etwas wegen unserer Sache? Weißt du jetzt einen Weg?« Das Feierli nickte bejahend und schaute so glücklich drein und seine Augen glänzten so wunderbar, dass der Jos es immer ansehen musste. »Kann ich's denn bald wissen?« fragte er jetzt voll fröhlicher Erwartung. Denn der Ausdruck in Feierlis Augen war so glückverheißend, dass er ganz sicher wurde, nun hätte es einen Ausweg gefunden. »Ja, vielleicht bald«, erwiderte das Feierli, »wenn ich jetzt nur die Mutter Silvia noch etwas fragen könnte. Aber ich kann nicht bis dort hinaufgehen. Von der Haustür bis hier zur Bank war es mir fast schon zu weit.« »Bleib du nur ganz still sitzen. Ich will sie schon herunterbitten«, beruhigte der Jos und rannte gleich zum Hüttchen der Alten hinauf. Es währte auch gar nicht lange. So kam diese schon herangetrippelt, und sobald sie bei der Bank ankam, fragte sie: »Was hast du denn so Freudiges heute, Feierli? Du siehst zum Verwundern aus.« »Jetzt weiß ich, wie ich dem Jos helfen kann«, gab es mit leuchtenden Augen zur Antwort. »Aber ich möchte euch noch gerne etwas fragen.« Die Alte hatte sich zu dem Kinde hingesetzt und erwartete seine Frage. »Mutter Silvia«, fing es wieder an, »wenn man dann in die stille Ewigkeit hineingefahren ist, kann man dann auch noch zurücksehen und wissen, was die daheim machen, die nicht mitgefahren sind?« Die Alte antwortete nicht gleich. Erst nach einer Weile fragte sie ihrerseits: »Wie kommst du auf diese Frage, Feierli? Hat die denn etwas damit zu tun, dass du dem Jos helfen kannst?« »Ja, das hat sie«, nickte das Feierli versichernd. »Und jetzt will ich euch alles sagen. Alle Tage habe ich weniger Kraft. Ich kann schon fast nicht mehr von der Haustür bis hier auf die Bank kommen. Und ich weiß schon, wie es jetzt kommt. Zuletzt habe ich gar keine mehr. Dann sterbe ich. Und wenn ich dann drüben bin, so komme ich ja zum lieben Gott, und dann kann ich ihm so gut alles erzählen, wie es ist mit dem Jos, und kann ihn so lange bitten, bis er ihm helfen will. Er tut es dann gewiss, wenn ich nicht ablasse. Meint ihr nicht auch, wenn ich ihm dann alles so recht sagen kann?« Die Mutter Silvia nickte. Sie meinte auch, es müsse so kommen. »Aber ich sehe dann so gern die Freude vom Jos«, fuhr das Feierli fort. »Darum habe ich euch das gefragt. Meint ihr, dass ich das sehen könne?« Die Mutter Silvia nahm des Kindes Hand zwischen die ihrigen und sagte mit Rührung: »Feierli, das ist mir eine große Freude, dass du froh bist, zum lieben Gott zu kommen, wenn er dich ruft. Und wenn du auch nicht zurücksehen könntest, so ist doch eines sicher, dass ich dir bald nachkommen werde, und dann will ich dir Bericht bringen von der Freude, die der Jos erlebt hat, und von all den Deinigen.« Das war ein ganz neuer Gedanke für das Feierli. Es leuchtete ordentlich auf bei der freudigen Aussicht, dass die Mutter Silvia auch bald nachkommen und ihm von allem erzählen und mit ihm zusammen in der stillen Ewigkeit wohnen werde. So behüte dich Gott, Feierli, und auf Wiedersehen«, sagte jetzt die Alte, indem sie aufstand und die Hand des Kindes noch einmal drückte. Dann wandte sie sich um und ging. Aber noch einmal schaute sie zurück, und Feierli winkte ihr noch einmal zu. Während der kommenden Nacht brach ein Unwetter los, wie seit langer Zeit keines vorgekommen war. Oben im Wald krachten hohe, feste Tannen in dem rasenden Sturm zusammen, und das Flößerhäuschen bekam solche Stöße, dass man nicht anders glaubte, als es müsse in den Wetterbach hineingeschleudert werden. Drunten schwoll das Wasser immer höher und höher, und zwischen den Felsen durchdröhnte und donnerte der Bach, als wollte er sich zersprengen. Als der Morgen kam, sah man, dass das wilde Wasser schon bis zum Fichtenbäumchen hinaufkam, und bäumte der Wind wieder die Wellen auf, so überschüttete es völlig alle Fensterscheiben am Häuschen. Dazu ballten sich die schwarzen Wolken von Zeit zu Zeit so zusammen, dass es ganz dunkel wurde. Dann auf einmal stürzte ein solcher Strom von Regen und Hagel nieder, dass der Wetterbach sich hoch aufbäumte und vor Wut heulte. So ging es den ganzen Tag durch. Schon am frühen Morgen war der Flößer mit dem Jos fortgegangen. Es gab nun Arbeit an allen Enden, und sie war gefährlich. Das wusste die Frau Marthe wohl. Sie hatte einen bösen Tag. Sie wusste fast nicht mehr, was sie tun oder lassen sollte. Alle Augenblicke dachte sie, es reißt das Haus um. Dann jammerte sie wieder, wie wird es dem Vater und dem Jos gehen? Und lief unter die Haustür, um zu horchen, ob sie noch nicht zurückkämen. Aber sie hörte nur den tobenden Wetterbach unten. Dann lief sie wieder hinein, wo die kleinen Buben schrien, denn sie wollten nicht allein sein. Dann eilte sie hinauf in Feierlis Kämmerlein, wo das Kind zu Bette lag, denn heute Morgen war es wieder zurückgesunken, als es aufstehen wollte. Es war zu schwach gewesen. Da hatte die Mutter verordnet, es solle heute liegen bleiben und recht ausruhen. Wenn dann die Sonne wiederkomme, könne es wieder hinaus. Das Feierli war gern liegen geblieben, es war so kraftlos. Schon mehrmals war die Mutter heraufgekommen und hatte laut ihren Jammer ausgeschüttet, dann war sie wieder fortgelaufen. Jetzt kam sie wieder. Das Feierli lag ganz still auf seinem Kissen. Wenn der Sturm einen Wasserguss an das kleine Fenster hinaufspritzte und laut dazu heulte, tat es die Augen auf und schaute hin. Dann schloss es sie wieder und lag völlig ruhig da. »Ach, Feierli, was ist das für ein Wetter?« jammerte die Mutter. »Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll, überall zugleich zu sein. Die Buben wollen nicht allein sein, und draußen muss ich immer wieder nachsehen, ob ich noch nichts vom Vater und dem Jos entdecken kann, ob man nicht etwas tun sollte. Und dich kann ich doch auch nicht allein lassen, du musst dich ja fürchten.«
»Nein, Mutter«, sagte das Feierli leise, »lass mich nur allein. Ich fürchte mich nicht. Ich kann mir etwas so Schönes denken, wenn es still ist. Das sonnenhelle Wasser dort drüben, und ich weiß schon, wer das Schifflein sicher führt, wenn der Bach so wütet und es so dunkel wird.«
Die letzten Worte sagte das Feierli immer leiser. Es schloss die Augen und atmete in langen Zügen. »Es will ein wenig schlafen«, sagte die Mutter und ging leise zur Tür hinaus. Gegen Abend ließ der Sturm nach. Der Flößer kam endlich mit Jos heim. Sie hatten schwere Arbeit gehabt, aber es war alles ohne Unfall geschafft worden. Marthe musste sich erst erleichtern, indem sie den beiden erzählte, welche Angst sie ausgestanden hatte. Dann setzte sie ihnen das Abendessen vor.
»Was macht das Feierli?« fragte Jos, und die Mutter berichtete, wie ruhig es bei dem Sturm habe sein können und wie es eingeschlafen sei.
Sie ging jetzt, um einmal wieder nach ihm zu sehen. Es lag noch ganz so da, wie sie es verlassen hatte. Ein Zug des Friedens und tiefer Ruhe lag auf dem stillen Gesichtchen. Die Mutter beugte sich ein wenig herab. Das Kind war so weiß, totenbleich. Es atmete nicht mehr. Das Feierli war gestorben.
Einen Augenblick stand die Mutter starr da. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass ihr das Kind so genommen werden könnte. Sie hatte keine Zeit gehabt, richtig zuzusehen. Sie hatte ja nie Zeit gehabt, richtig mit dem Kinde zusammen zu sein. Was hatte sie ihrem Kinde in diesem Leben auch Gutes geboten? Gar nichts. Und doch war ihr ja ihr Feili so lieb gewesen, und nun war alles aus. Sie konnte ihm nichts mehr bieten. Es war fort, fort für immer. Jetzt brach die Mutter zusammen. Am Bette des Kindes kniete sie nieder und schrie aus der Tiefe herauf: »O Gott im Himmel, nimm doch das Kind zu dir und ersetz ihm, was ihm gemangelt hat. O, straf mich, wenn du willst, wenn ich nicht gewesen bin, wie es vor dir richtig ist. Aber nimm das Kind in deinen Himmel. O, nimm es zu dir, lass es ihm wohl sein.« Der Jos war in die Kammer eingetreten. Er hörte die Mutter schluchzen und beten. Er sah auf das Feili. Es sah so friedlich aus, aber so ernsthaft. Er nahm es bei der Hand. Sie war ganz kalt. Auf einmal schrie er: »Ist es tot? Ist das Feili tot?« Die Mutter stöhnte und drückte ihren Kopf an das Bett des Kindes. »Wo ist es jetzt? Wo ist das Feili?« schrie Jos wieder auf. »Mutter, kann man es nicht mehr zurückrufen? Hat es ganz allein gehen müssen? Oh, es hat sich ja gefürchtet. Wo ist es, Mutter? Wo ist es?« Jetzt war auch die Mutter Silvia in das Kämmerlein eingetreten. Sie wollte sehen, wie es dem Feili gehe. Als sie den Jos so aufschreien hörte, verstand sie gleich alles. Sie trat an das Bett heran und warf einen Blick auf das friedvolle Gesichtchen hin. Dann legte sie dem Jos die Hand auf die Schulter und sagte: »Sieh es an, sieh, wie still und friedlich es aussieht. Weißt du, wo es jetzt ist? Beim lieben Gott ist es und bittet für dich. Das war seine letzte Freude, dass es gehen und für dich bitten könne.«
»Ich will auch!«
rief Jos, während jetzt die heißen Tränen seine Wangen herunterliefen. Er warf sich neben der Mutter auf die Knie und rief schluchzend: »O lieber Gott, das Feili hat gar nichts Gutes auf der Erde gehabt, und jetzt hat es schon fortgemusst. O, mach, dass es ihm gut geht und dass es nicht allein sein muss und sich nicht zu fürchten braucht. O, lass es ihm wohl sein.« Die Mutter Marthe fing auch wieder zu schluchzen an, aber die Mutter Silvia sagte jetzt leise: »Sie haben beten gelernt. Den Segen hat ihnen das Kind erworben.« Dann verließ sie still die Kammer. Unten trat sie noch in die Stube ein. Der Flößer saß müde am Tisch bei den zwei kleinen Buben. »Nachbar«, sagte sie, »euer Feili liegt oben wie ein Engelein. Geht und seht es an. Dem ist's wohl. Es ist im Himmel.« »Hat es schon alles überstanden?« »Es ist ihm zu gönnen. Wie konnte es so leise fortgehen?« fragte der müde Mann, so als wollte er sagen: »So ginge ich auch gern fort.« »Es gibt einen Helfer, der kann uns leise hinüberführen. Das Feierli hat ihn angerufen. Wir wollen es auch tun, Nachbar.« Die Mutter Silvia gab ihm die Hand und wollte gehen. Der Flößer hielt sie aber noch fest. »Seht, Mutter, wenn ich manchmal so von einem hohen Stein auf den anderen springen muss und unter mir das hohe Wasser brüllen höre und weiß, tust du einen Fehltritt, bist du verloren. Da muss ich oft zu unserem Herrgott hinaufrufen: Hilf du mir doch hinüber. Und dann muss ich manchmal denken, das wird wohl dein letzter Stoßseufzer sein.« »Das wird es, und meiner auch. Aber wir wollen ihn auch manchmal vorher tun, Nachbar, dass uns der liebe Gott nicht überhört, wenn wir nur so ein einziges Mal rufen.« Jetzt drückte die Alte ihrem Nachbarn die Hand und ging weg. Am Morgen darauf hatte der Jos einen schweren Gang zu tun. Er hatte den Auftrag, zum Schreiner zu gehen, der auf der anderen Seite vom Schneerücken unten im Tal wohnte. Bei dem sollte Jos das hölzerne Bettlein bestellen, in dem das Feierli in die Erde gelegt werden sollte. Ein leuchtender Sonnenschein lag über Berg und Tal an diesem ersten Maientage, und vom gestrigen Regen her funkelte und schimmerte es ringsum auf den hellgrünen Blättern der jungen Buchen. Jos lief dahin und hob nicht ein einziges Mal den Kopf in die Höhe. Er sah nichts von dem Leuchten ringsum. Er konnte keinen Augenblick vergessen, warum er auf der Straße war und was er auszurichten hatte. Von Zeit zu Zeit wischte er schnell eine Träne aus den Augen. Es war der Weg, auf dem er an manchen schönen Sommertagen mit Feili zur Schule hinaufgewandert war. Über den Schneerücken hin blies ein frischer Wind, und wie nun Jos oben war, fing er noch schneller zu laufen an, denn nun ging es abwärts auf der anderen Seite. So rannte er zu, bis ihm auf einmal ganze Wogen von starkem Duft so entgegenkamen, dass er einen Augenblick stillstehen musste. Er schaute um sich. Hier unten war der Mai in seiner ganzen Fülle eingezogen. Rote und weiße Blüten schimmerten auf allen Bäumen. Auf der Hecke vor ihm lag es wie dichter Schnee von den Weißdornblüten, die sie bedeckten. Darüber wiegten eine ganze Reihe lilafarbiger Fliederbäume ihre vollen Blumentrauben, die so würzig dufteten. Silbern schimmernde Akazienzweige hingen darüber hin, und die Vögel stiegen zwitschernd und jauchzend in den blauen Himmel hinauf. Jos stand eine kurze Weile wie festgebannt und starrte in den Duft und Glanz und die ganze Maiwonne hinein. Sie brannte wie Feuer in sein Herz. Er konnte das Schimmern und Leuchten nicht mehr ansehen. Wo er stand, warf er sich auf die Erde hin und schluchzte laut auf. »Und das Feierli muss in den dunklen Boden hinein!« Und im herzzerbrechenden Jammer blieb er liegen und weinte und stöhnte in die Erde hinein. Jetzt trat eine Frau aus der Laube im Garten heraus und beugte sich über die Hecke. »Was hast du, Junge? Was fehlt dir?« fragte sie mit freundlicher Stimme und ging die Hecke entlang, um auf den Weg hinauszukommen. Jos schoss auf und wollte davonlaufen. Eben jetzt trat die Frau auf den Weg hinaus und stand vor ihm. Er starrte sie an. Er hatte sie erkannt. Jetzt stürzten ihm die Tränen aufs Neue aus den Augen. Es kam ihm alles wieder in den Sinn. Mit halb erstickter Stimme sagte er, »Das Feierli lässt euch tausendmal danken.« Die Frau schaute mit tiefer Teilnahme auf den Jos. Sein großes Leid ging ihr zu Herzen. Sie hatte ihn jetzt auch erkannt und konnte gleich erraten, woher sein brennender Schmerz kam. »Komm, mit mir herein und erzähl mir alles«, sagte sie, so herzlich teilnehmend, dass Jos ihr gern folgte. Sie hatte ja auch dem Feierli so wohlgetan. Drinnen in der großen Stube war kein Mensch. Die gute Frau setzte sich auf den alten Lehnstuhl und Jos musste sich vor sie hinsetzen. Wie nun ihre guten Augen so teilnehmend auf ihm ruhten, ging ihm das ganze Herz gegen sie auf und er erzählte ihr alles, vom Feierli und seinem Leben und von den Plänen und Hoffnungen, die sie miteinander geteilt hatten und von Feierlis Schwachwerden und der großen, großen Erquickung, die ihm das Johannisbeermus gebracht hatte. Auch von Feierlis täglichem Dank gegen sie berichtete er noch und wie es dann gestern Abend auf einmal still geworden sei und wo er nun hin müsse, und bei dieser Erinnerung übernahm den Schmerz den Jos aufs Neue. Er konnte kein Wort mehr sagen. Die Frau hatte schweigend zugehört. Jetzt fing sie an, tröstliche Worte zu Jos zu reden. Sie sagte ihm, das Feierli sei ein überaus zartes Kind gewesen, das habe sie damals gleich gesehen, und sie habe bei sich denken müssen, was wird dem armen Kind im Leben bevorstehen? Es wird nur Mühe und Leiden und kummervolle Tage kennenlernen. Stattdessen habe der liebe Gott das Kind allem Leid enthoben und dahin genommen, wo nur Freude und ein Dasein voller Wonne sei, wie wir es uns nur vorstellen können, wenn wir so von Glanz und Duft umgeben in den blauen Himmel hineinschauen können wie heute Morgen. Daran solle Jos nur denken, wie wohl es jetzt dem neu erwachten Feierli dort oben sei, viel wohler noch, als wenn es auch einmal dazu gekommen wäre, mit ihm auf seinem selbst gearbeiteten Schiff zu fahren. Dem Jos war ein Trost im Herzen aufgegangen. Die Frau hatte so zuversichtlich und dazu so liebevoll zu ihm gesprochen. Er stand jetzt auf, um seinen Weg fortzusetzen. Draußen lief er aber nicht so dahin wie vorher. Er schaute alle Augenblicke zu dem leuchtenden Himmel auf, und einmal musste er fast laut rufen, »O Feierli, wenn du nur auch ein einziges Mal herunterschauen könntest, dass ich auch sicher wüsste, wo du bist!« Die Frau hatte dem fortwandernden Jos noch lange mit teilnehmenden Blicken nachgeschaut. Sein großes Leid, das kurze Leben des zarten Feierli und die still gehegten Hoffnungen der beiden Kinder hatten ihr das Herz bewegt. Jetzt ging sie in die Stube zurück, setzte sich an ihren Schreibtisch und schrieb an alle ihre Freunde unten in der Stadt, an jeden einen eigenen Brief. Aber in den Briefen allen stand dasselbe. Es waren 10 Tage vergangen, seit das Feierli aus dem Flößerhäuschen fortgetragen worden war. Eben trat der Vater mit Jos, vom Mittagessen kommend, aus der Tür, um wieder auf die Arbeit zu gehen. Da erblickte Jos vom Felsenweg herunter auf das Häuschen zukommend die Frau vom Tale drüben, die er so gut kannte. Er lief ihr gleich entgegen, sie sagte, sie komme um diese Zeit, damit sie auch den Vater treffe. Sie habe mit ihm und der Mutter zu reden. Sobald die erstaunte Marthe sich drinnen in der Stube neben sie gesetzt und der Vater und Jos an den Ofen gelehnt vor ihr standen, sagte die Frau, »Wenn es euch recht ist, Flößer und auch eurer Frau, will ich euren Jos nach der Stadt in die Lehre bringen, in ein großes Geschäft, das ich kenne, wo er Mechaniker werden kann. Ihr habt euch um kein Kost- und Lehrgeld zu kümmern. Gute Freunde von mir unten in der Stadt interessieren sich auch für den Jos und wollen helfen, dass er diesen Beruf gut und gründlich erlerne und aus ihm werde, was ihm und euch Freude machen wird.« Der Flößer und seine Frau waren so überrascht, dass sie kein Wort sagen konnten. Jos hatte immer größere Augen gemacht, während die Frau sprach. Es war, als wollte er damit ihre Worte verschlingen. Jetzt rief er auf einmal aus, »Das kommt vom Feierli!« Und große Tränen schossen ihm in die Augen. Denn die Mutter Silvia hatte ihm mehrmals erzählt, was Feierlis letzte Freude gewesen war. Von den 1000-fältigen Danksagungen der Eltern begleitet, verließ die gute Frau das Flößerhäuschen. Und die Freude, die nun wieder aus den Augen des Jos leuchtete, als sie ihm die Hand zum Abschied reichte, sagte ihr mehr, als alle Worte es hätten tun können, welches Glück in seinem Herzen aufgegangen war. Im Flößerhäuschen bleibt jeden Abend Frau Marthe zuletzt noch eine Weile mit ihren kleinen Buben am Tisch sitzen und betet mit ihnen. Sie hat nicht mehr das Gefühl, dass ihr dazu die Zeit fehle, sondern dass das die segensreichste Zeit ihres Tages sei, in der sie Kraft und Freudigkeit zu allem Tun und Tragen schöpfen kann. Der Flößer hat das Wort der alten Mutter Silvia nie vergessen, dass ein einmaliger Ruf, den er in der Not ausstoße, vom lieben Gott auch überhört werden könne. Er sitzt gern dabei am Abend, wenn die Mutter mit den Buben betet, und wenn sie an den Schluss gekommen ist, sagt er meistens, »Marthe, wir wollen auch noch darum beten, dass uns der liebe Gott einmal gnädig hinübernehme, wie er das Kind genommen hat.« Der Jos ist seit 3 Jahren unten in der Stadt. Und sein Meister kann der Frau am Schneerücken nicht genug sagen, mit welch außerordentlichem Fleiß und Geschick der Junge bei seiner Arbeit sei. Er müsse auch ein ganz eigenes Verständnis für die Sache haben, denn schon mehrmals habe er ihn, den Meister, auf Dinge aufmerksam gemacht, die ihm für sein Geschäft von großer Wichtigkeit waren. Wenn am Samstagabend seine Kameraden ihn oftmals foppen und sagen, »Komm doch morgen einmal mit uns, du brauchst nicht immer in die Kirche zu laufen und besser sein zu wollen als wir«, dann antwortet er kein Wort. Denn darüber will er nicht reden. Aber am anderen Morgen geht er regelmäßig wieder in die Kirche und hört gespannt auf jedes Wort, immer mit dem Verlangen im Herzen, dass der Herr Pfarrer nun wieder vom ewigen Leben zu reden anfange und ihm von Neuem die Gewissheit gebe, dass es denen am wohlsten ist, die der liebe Gott zu sich genommen hat, und die frohe Hoffnung, dass wir einmal wieder mit ihnen zusammen sein können. Denn an sein liebes Feierli denkt der Jos immer zuerst. was er auch tut und sinnt. Alles muss er im Stillen immer noch mit dem Feierli verhandeln. Und er merkt auch, wie es ihn immer leise fortzieht, wenn seine Kameraden ihn zu ihren lärmenden Feiertagsfreuden festhalten wollen. Die Mutter Silvia war fröhlich, als sie die Stunde herannahen fühlte, da sie dem Feierli ihr Versprechen erfüllen konnte. Lange schon hat sie ihm die Nachricht von der Freude des Bruders und seinen schönen Aussichten gebracht.